SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK-TV-Podcast und wir sitzen bei uns im Studio, aber nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar Beate Schmidt-Mennig von Ökofeen. Wir wollen nämlich mal über die Biomasse reden, über die Biomasseheizung. Wir haben ja jetzt bei den BDH-Zahlen gesehen, Biomasse hat im Moment noch so ein kleines Hoch und wir wollen mal erfahren, woher kommt das denn? Wie geht's denn Ökofeen und wie geht's der Branche insgesamt bei den Biomasseheizungen? Hallo erstmal.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, von mir hallo und ich hoffe, der Aufschwung hält ein bisschen länger an, nicht augenblicklich.
Ja, schauen wir uns gleich mal die Zahlen im Detail an. Vielen Dank erstmal für die Einladung hier nach Düsseldorf.
Ja, schön erstmal, dass du hier bist, dass du mit uns hier ein bisschen quatscht. Direkt gefragt, wie geht's Ökofeen denn? Merkt ihr das mit den Zahlen direkt? Merkt ihr in den letzten Monaten so einen Aufschwung?
Ja, also man muss die Zahlen schon sehr differenziert betrachten. Also insgesamt muss man sagen, geht es der deutschen Heizungsindustrie gerade nicht gut. Also die BDH-Zahlen zeigen, wir haben einen Rückgang um 22% im ersten Halbjahr. Der BDH hat 300.000 Wärmeerzeuger über alle Energieerzeuger gerade ausgegeben. Und man muss sagen, wenn wir jetzt das Ganze mal hochrechnen aufs Jahresende, dann gehen wir von 650.000, wenn es ganz gut läuft, von 700.000 Heizgeräten aus. Und das ist eine absolute Dramatik. Das ist der geringste Heizungsabsatz der letzten 15 Jahre. Also man kann immer davon ausgehen, dieser Heizungsmarkt ist abhängig davon, wie groß die Neubauquote gerade ist, aber mit der Sanierungsquote gemeinsam, ist dieser Heizungsmarkt in Deutschland für 1 bis 1,2 Millionen Heizgeräte gut. Und jetzt reden wir über 600.000, 650.000 Heizungen. Und das ist natürlich in Summe schon sehr, sehr bedenklich. Das haben wir die ganzen Jahre nicht gehabt. Wir haben dann in den Jahren 2020 oder 21, 22 hat man so diese 1-Millionen-Marke gestrichen. Dann im Jahr 2023, das absolute Rekordjahr der deutschen Heizungsindustrie mit 1,3 Millionen Wärmeerzeugern. Und dann ging es ja im letzten Jahr schon auf 712.000 Heizungen halt wieder zurück. Und jetzt reden wir halt über 650.000. Natürlich geht es alles in der Richtung, ganz klar Richtung Wärmepumpe. Es geht ganz klar Richtung moderner Holzenergie. Biomasse, ich mag den Begriff nicht so, aber ich spreche lieber von moderner Holzenergie. Und das sind natürlich die beiden einzigen Energieerzeuger, die gerade einen Zuwachs erleben, während Gas und bei -41% liegt, Öl bei -81%, die Wärmepumpe an Zuwachs gewinnt, die Pelletheizung und generell halt die moderne Holzenergie an Zuwachs gewinnt. Aber wenn wir uns jetzt die Gesamtzahlen angucken, ist das natürlich für eine echte Energiewende noch viel, viel, viel zu gering.
Wie siehst du denn so die Nachfrage oder jetzt? Ne? Wir beobachten natürlich auch die Förderanträge, die ja im Februar jetzt mal ein Hoch hatten, kann man nochmal sagen, in diesem Jahr. Aber danach jetzt wieder praktisch die Treppe geht abwärts, wenn man die Säulengrafiken betrachtet, die der Bundesverband Wärmepumpe beispielsweise auch gezeigt hat. Diese Korrelation zwischen Förderanträgen und dann dem Absatz, bedeutet das, dass wir schon wieder uns auf vielleicht noch weniger Umsatz einstellen müssen?
Naja, wir haben ja diesen Rückgang bei den BEG-Förderantragszahlen, bei der Wärmepumpe, wir haben es bei der Solarthermie, wir haben es bei der Holzenergie. Das ist schon was uns natürlich auch Sorgen macht, wenn die Anträge werden gestellt. Das sollten ja in der Regel auch verbindliche Aufträge dann auch hinterstehen, die dann ja auch zeitnah umgesetzt werden. Und diesen Rückgang, den finde ich gerade schon auch bedenklich.
Andererseits, wenn man jetzt so den Bundeshaushalt, die ja noch nicht verabschiedet sind, wir haben ja aber in der letzten Woche schon ein bisschen mehr darüber gesprochen, dann fragen wir uns natürlich auch, ist diese Botschaft, die jetzt gesetzt ist, dass also die Förderung auf jeden Fall weitergehen soll auf absehbare Zeit, die wird doch kaum medial so aufgegriffen und weitergeführt, haben wir den Eindruck. Also sprich, die Branche an sich muss mehr tun und noch mehr aufklären.
Absolut, da bin ich völlig bei dir, ein gutes Stichwort. Aber nochmal ganz kurz nochmal zu den BEG-Haushaltszahlen. Die sind ja jetzt ja gerade ganz frisch. Sie sind ja noch nicht mal verabschiedet. Sie liegen ja gerade erst im Entwurf vor, wo wir ja sehen, dass es in den BEG-Einzelmaßnahmen 600 Millionen Euro mehr geben soll. Aber in den beiden Titeln BEG-Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude ist hier zu einer Absenkung kommt. Bei den Wohngebäuden um 2,9 Milliarden Euro. Und da würde ich aber jetzt davor warnen, das so zu interpretieren, dass man jetzt sagt, oh, es wird weniger Förderung geben oder man wird an den Förderhöhen oder es wäre ein sicheres Signal, dass die Förderung abgesenkt wird, sagen wir es mal so. Ich meine, dass die Bundesregierung an die Förderhöhen gehen wird, das glaube ich schon. Das war ja auch schon im Wahlkampf rauszuhören, dass man immer gesagt hat, alle Förderprogramme stehen jetzt auf dem Prüfstand. Aber was man hier mit diesen 2,9 Milliarden Euro eher macht, ist, wäre so die Interpretation auch vom BDH und auch vom DEPV, dass man hier eher die Haushaltstitel an die Höhe der wirklich benötigten Fördergelder angepasst hat. Ich glaube, man hat hier eher ein bisschen Luft aus dem Haushalt genommen und wird nicht sagen, wir stellen weniger Geld zur Verfügung, weil das Geld ist ja in der Summe immer noch vorhanden. Dann kann man ja natürlich über die 29 Deckungsverbünde, den KTF, sollte es zu einem großen Aufschwung kommen, hier noch weitere Mittel zur Verfügung stellen. Das heißt, wer seinen Antrag stellt, wird auch seine Förderung bekommen. Da bin ich ziemlich sicher.
Wie wird dir denn zurückgespielt, Cedric, sorry, interessiert mich jetzt in dem Zusammenhang. Wie wird dir denn zurückgespielt, dass du sprachst ja davon, hinter einem Förderantrag sollte ja ein Auftrag stecken. Wir hören schon mal hin und wieder aus dem Markt, so hinter vorgehaltener Hand, vielleicht holst du die Hand weg, dass ja so ein Drittel dieser Förderanträge bis heute noch gar nicht umgesetzt worden sind. Das hört man auch aus dem Ministerium. Werden die nur diese 3 Jahre circa geschoben, die ja dann die Distanz ist? Oder denkst du, die werden einfach mal gestellt, schon mal auf gut Glück, dann hat man schon mal die Förderung sicher. Und naja, wenn da nichts aus dem Auftrag wird, dann ist es halt so.
Das war ja mit der Umstellung der Bundesregierung hier in diesem Antragsverfahren natürlich das erklärte Ziel, dass genau das nicht passiert. Das haben wir im Jahr 2022 erlebt, bis zum 15. August. Dann hieß es ja, die Förderung wird geändert. Und dann wurden ja Förderanträge en masse gestellt nach dem Motto, ich stelle mal meinen Förderantrag und sichere mir meine Förderung. Und für jeden gestellten Förderantrag müssen ja auch Mittel zurückgestellt werden. Und dann hat ja die Bundesregierung gesagt, oh, wir binden uns natürlich auch eine unglaubliche Summe halt dann auch in den einzelnen Haushaltstiteln. Also stellen wir dieses Förderprogramm um und sagen wirklich, wer wirklich einen Auftrag schon mit seinem Heizungsbauer abgeschlossen hat, der kann seinen Förderantrag stellen. Dass man schon davon ausgehen sollte, dass die Anträge, die gestellt werden, auch umgesetzt werden. Aber Nikolaus, du sagst es gerade, das hören wir aus dem Markt auch. Ich meine, der Kunde sagt ja zu seinem Fachpartner, ja, wir machen das auf jeden Fall. Jetzt wartet er, es werden gerade keine Investitionsentscheidungen getroffen, es wird geschoben. Und wenn der Kunde letztendlich zu seinem Heizungsbauer sagt, ich mache es nicht, dann wird er es auch nicht machen. Der Heizungsbauer wird da jetzt dann sicherlich nicht den rechtlichen Klageweg beschreiten und den Endkunden dazu verdonnern und sagen, ja, aber du hast mir doch den Auftrag erteilt. Also ich glaube schon, dass es hier und da natürlich auch Antragszahlen gibt, die letztendlich nicht realisiert werden. Das ist schon richtig. Aber was du gerade vorher noch gesagt hattest in dem Zusammenhang, wir alle müssen mehr tun. Und da bin ich bei dir. Ich glaube, wir dürfen uns jetzt nicht der Illusion hingeben und sagen, die Politik wird es richten. Wir warten jetzt darauf, dass das GEG novelliert wird, dass die BEG novelliert wird. Wir haben ein absolut attraktives Förderprogramm für Wärmepumpen und Pelletheizungen. Und wir müssen als Branche insgesamt dem Verbraucher jetzt sagen, die beste Zeit, die Heizung zu tauschen, die ist jetzt, weil mehr Geld wird es sicherlich nicht geben. Und wenn man jetzt natürlich auch sieht, wir haben einen Rückgang bei Öl, bei Gasheizung, dann könnte ich jetzt sagen, ja gut, das Zeitalter der fossilen Energie ist vorbei. Ist vielleicht aber auch ein bisschen kurz gesprungen, wenn ich mir wieder die Gesamtzahl halt von 300 respektive Ende des Jahres 600.000 Heizgeräte anschaue. Natürlich haben viele Verbraucher verstanden, dass das Heizen mit Öl und Gas extrem teuer werden wird, dass die CO2-Steuer sie belasten wird. Aber dass wir da jetzt schon sagen, es ist eine absolute Trendumkehr zu sehen, das würde ich mal am Jahresende frühestens beurteilen. Wir haben jetzt schon im zweiten Quartal natürlich diesen Tag X gehabt, wo mehr Wärmepumpen und Wärmepumpen und Pelletheizung eingebaut wurden als Öl- und Gasheizung. Wie sich das jetzt aber natürlich entwickeln wird, wenn wir mal wieder auf ein normales Austauschniveau von 1 Million Heizung kommen, das werden wir sehen. Was wir jetzt aber sehen, ist, die Verbraucher treffen keine Entscheidung. Jeder sagt, ja, jetzt warte ich erstmal ab, was mit dem Heizungsgesetz passiert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn mit dem Heizungsgesetz passieren? Wir haben es im Wahlkampf gehört, die CDU hat dann gesagt, ja, wir kippen das Heizungsgesetz. Was wollen wir denn daran kippen? Wir haben europäische Klimaschutzvorgaben, Ziele, die eingehalten werden müssen. Also, und dieses Heizungsgesetz war ja keine Erfindung der Ampelregierung. Das Gebäudeenergiegesetz hat es ja vorher auch schon unter einer unionsgeführten Regierung gegeben. Es ist dann natürlich unter Herrn Habeck und Herrn Greichen extrem zugespitzt worden, halt auf die Wärmepumpe. Man hat der Holzenergie auch viele Steine in den Weg gelegt, das muss man auch sagen, mit der Ausgestaltung der technischen Mindestanforderungen hat man ja ganz bewusst den Fokus auf die Wärmepumpe gelegt. Aber dass man jetzt halt sagt, wir kippen halt das Heizungsgesetz, also das sehe ich nicht. Und wir lesen ja auch schon, egal ob ich jetzt die Welt aufschlage, ob ich den Münchner Merkur lese, überall steht ja auch schon drin, dass man an diesem 60-65-Programm-Anteil erneuerbarer Energien festhalten wird. Auch jetzt unter der neuen Bundesregierung. Ja, dann wird sich auch in diesem Segment nicht viel verschieben. Und die neue Abteilungsleiterin im Wirtschaftsministerium, die Stefanie von Ahlefeld, hatte ja schon gesagt, es wird frühestens zum Jahresende eine kleine Novelle geben für das GEG Heizung. Ich glaube, das richtige Heizungsgesetz oder wird das wohl dann auch in der novellierten Form dann auch erst im Anfang 2026 geben und damit auch erst eine Änderung in der BEG, in dem Förderprogramm. Und was wir jetzt nicht machen sollten, ist zu warten und zu sagen, wir warten, bis wir jetzt ein Signal aus Berlin haben, bis wir eine Klarheit haben und dann wird das der Markt schon richten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir alle sind gefordert, dem Verbraucher jetzt die Sicherheit zu geben und ihn zu informieren, das Fachhandwerk, die Industrie, die ganzen Hersteller zu sagen, die beste Zeit, die Heizung zu tauschen, ist jetzt.
Machst du es dann nur, sage ich mal, an dieser generellen Verunsicherung aus, dass gewartet wird, dass diese Verzögerung quasi drin ist? Oder siehst du da auch die involvierte Wärmeplanung da so ein bisschen als Problem? Das wird ja von vielen auch immer wieder aufgegriffen. Und auch generell bei jetzt den Pelletheizungen, es ist ja immer, also für uns auf jeden Fall hier in unserer Bubble so ein bisschen die Wärmepumpe im Fokus, obwohl sie ja gesetzmäßig im GEG jetzt mittlerweile zum Glück gleichgestellt sind. Aber siehst du da auch irgendwo noch Verbesserungspotenzial?
Ja, natürlich. Also die Wärmepumpe ist ganz klar im Fokus. Man sieht es an den Zahlen im ersten Halbjahr. Die Biomasse oder auch die Pelletheizung, moderne Holzenergie wächst, aber natürlich halt alles noch auf einem viel zu kleinen Niveau. Und natürlich gibt es hier auch eine Menge Verbesserungen. Wir haben in den technischen Mindestanforderungen zur Förderung viele Sachen, die einfach auch nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Und warum muss ich denn eine Beratungspflicht bei Holzenergie einführen? Also man hat ja dann im Zuge halt der Ampelregierung mit dem GEG, BEG die Holzenergie so schlecht gemacht, dass man sagte, man hat uns ja fast auf eine Stufe mit der fossilen Energie gestellt und hat gesagt, naja, wenn du eine Ölheizung einbauen willst, lieber Handwerker, dann musst du beraten. Wenn du eine Holzheizung einbauen willst, aber genauso. Dann muss ich sagen, warum? Es besteht überhaupt gar kein Grund dafür. Dann hat man natürlich den Verbrauchern auch viele und auch dem Handwerk aber auch viele Steine in den Weg gelegt, dass man Anforderungen stellt an technische Kompatibilität oder an Kombinationsmöglichkeiten, die es am deutschen Markt gar nicht gibt. Ich soll die Pelletheizung halt kombinieren mit einer Brauchwasserwärmepumpe. Und aber die Anforderungen sind so hoch, dafür gibt es gar keine Brauchwasserwärmepumpen in der Größenordnung. Da sagt ja auch die KfW, ja, das wissen wir, dass es das gar nicht gibt. Also da haben wir wirklich viel Verbesserungsbedarf. Dann hatten wir ja im MAP immer die Möglichkeit, über die Fördermittelservices zu arbeiten.
Kannst du mal kurz MAP sagen?
Wir haben Marktanreizprogramm.
Wir uns hier immer vorgenommen haben, nicht nur mit Abkürzungen zu arbeiten, das alles.
Ja, das frühere Förderprogramm der Bundesregierung, das Marktanreizprogramm, da war es relativ einfach. Der Handwerker konnte einfach die ganze Fördermittelabwicklung an einen Fördermittelservice geben. Und hat gesagt, ich bin dann raus. Ich meine, der Handwerker hat doch andere Dinge zu tun. Der will sich doch gar nicht mit der Förderung unbedingt auseinandersetzen. Also wir haben viele gute Fachbetriebe, die das exzellent machen. Wir haben aber viele kleine Handwerksbetriebe, die einfach sagen, ich habe da gar keine Zeit für. Und wenn dann irgendwo was schief geht, dann bin ich auch noch in der Verantwortung. Also warum kann ich dieses Thema nicht auslagern an Leute, die sich darauf spezialisiert haben? Und dann hat die KfW gesagt, als das Förderprogramm rauskam, das war dann in dem ersten Workshop, war das dann die Frage. Und dann, nee, das haben wir nicht vorgesehen. Und da muss ich sagen, es wäre natürlich für viele Verbraucher und Handwerker einfach, wenn man diese Assistenzfunktion halt wieder einführen würde. Also es gibt schon ganz viele Stellschrauben. Die Kombinationsverpflichtung bei der Pelletheizung. Warum muss ich eine Pelletheizung verpflichten mit einer PV, Solarthermie oder Brauchwasserwärmepumpe kombinieren? Warum muss ich eine modulierende Pelletheizung beim Pelletbrennwertkessel mit einem 30 Liter Puffervolumen ausstatten? Das ist doch alles nicht mehr Stand der Technik. Und also da gibt es schon eine Menge Stellschrauben, die dem Markt wesentlich schneller auch wieder mal anstupsen würden und in Schwung bringen würden.
Wenn wir vom Markt sprechen, das ist hoffentlich nicht arrogant gesagt, aber wir im Westen sprechen immer davon, ja, Holzenergie oder Holzthema ist ja was für im Süden. Vielleicht kannst du da mal aufklären.
Nein, also du weißt ja, ich habe es ja schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe ja mal 4 Jahre in Düsseldorf gearbeitet. Das ist wirklich Anfang 2003, 2004, da war das wirklich ein Thema, dass man gesagt hat, naja, Pelletheizung, die werden in Bayern und Baden-Württemberg eingebaut. Da ist das Heizen mit Holz historisch auch so ein bisschen verankert und in Nordrhein-Westfalen, wir haben 2003 im Umweltministerium damals eine landesweite Werbekampagne gestartet, Aktion Holzpellets, um hier in Nordrhein-Westfalen das Heizen mit Holzpellets bekannt zu machen. Ich habe die Kampagnenleitung damals übernommen, ich habe das auch 4 Jahre hier in Düsseldorf gemacht. Und da war es dann wirklich so, dass Nordrhein-Westfalen auf dem hinteren Platz im bundesweiten Vergleich lag. Weil ich meine, klar, wir haben hier das bevölkerungsreichste Bundesland. Wir sind hier natürlich auch Kohle geprägt in NRW. Die RAK sitzt hier, die STEAG sitzt hier. Also man spricht hier nicht unbedingt vom Heizen mit Sprach, damals nicht unbedingt über Holzpellets. Und wir haben es dann geschafft, über diese landesweite Werbekampagne, über gezielte Informationen und ein zusätzliches Förderprogramm, das Heizen mit Holzpellets hier so attraktiv zu machen und so zu etablieren, dass Nordrhein-Westfalen aktuell der drittstärkste Absatzmarkt ist. Also Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen.
Okay.
Also von daher ist NRW schon auch, muss man sagen, ein Pelletland. Und die Kampagne lief dann ja auch 20 Jahre, das muss man auch sagen. Die war damals auf 2 Jahre angelegt, wurde dann verlängert, wurde nochmal verlängert. Dann hatten wir den Regierungswechsel 2006, 2007 von Rot-Grün auf Schwarz-Gelb. Dann war es politisch gerade kein gewolltes Thema und ging dann aber trotzdem noch 20 Jahre weiter.
Und hoffentlich geht es ja noch weiter.
Ja, natürlich, natürlich, weil wir brauchen ja auch hier, ich muss sagen, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn wir immer dogmatisch darüber reden, was ist die beste Heizform. Ich kann nicht alles auf die Elektrifizierung fokussieren. Ich kann nicht sagen, wir heizen jetzt elektrisch und wir fahren jetzt auch noch wir fahren auch nur noch im E-Auto. Also auch die ganze Verkehrswende. Ich kann doch nicht immer alles nur dogmatisch auf eine Energieform reduzieren. Deswegen waren wir dann ja auch mit viel Engagement und Einsatz natürlich auch über die Verbände dahinter im GEG, dass das GEG so technologieoffen wie möglich gestaltet wurde. Und das haben wir dann ja auch erreicht. Und ich sage immer, die Heizung muss zum Haus passen. Also wir sind jetzt Pelletkesselhersteller, da kommen wir her. Aber wir haben auch seit 2 Jahren eine Wärmepumpe im Programm, weil wir natürlich auch dieses Potenzial sehen. Wir sehen ja auch die Tendenz, wo es hingeht. Und wir natürlich auch kein führender Premium-Anbieter sein wollen, der zum Beispiel für den Neubau keine Lösung halt anbieten kann. Und deswegen haben wir vor 2 Jahren auch eine wirklich smarte Wärmepumpe mit ins Programm aufgenommen, die wir als Standalone-Lösung verkaufen, aber auch in der Kombination mit einer Pelletheizung als Hybridsystem.
Wie, ja, ich will...
Fragen.
Wir haben eine Menge Fragen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt immer viel.
Ich glaube, heute sprengen wir schon mal die Vorwarnung, die 20 Minuten. Nein, Beate, nochmal, was ja oft so gesagt wird, du hast ja eben von den Installationsbetrieben gesprochen. Ihr seid im Markt, jetzt auch mit der Wärmepumpe, das ist ein gutes Stichwort. Es wird ja oft gesagt, ja, die Befähigung, Wärmepumpe einzubauen, die Befähigung, vielleicht auch Pellet einzubauen. Wie viel Schulungsaufwand müsst ihr betreiben, um wirklich, ich sag mal, ehemalige oder vielleicht immer noch Gas- und Ölinstallateure, seht es mir nach, wenn ich das mal so formuliere, jetzt umzuschulen auf diese erneuerbaren Energien? Ist der Prozess schon weit fortgeschritten? Wo würdest du so einen Ansatz sehen?
Schwierige Frage, Nikolaus, weil wir sehen oder wir haben auf der ESH gesehen, dass wir viele Besucher hatten auf der Frankfurter Messe, die erstmal überhaupt generell einen Anbieter suchen und sagen, naja, wir haben im Bereich erneuerbare Energien noch nicht viel gemacht, weder Pelletheizung noch Wärmepumpe und wir suchen jetzt einen Anbieter. Und deswegen sind wir jetzt froh, auch über unsere Ausweitung im Produktprogramm, dass wir sagen können, okay, wir können euch beides halt bieten. Schulungen machen wir zum Thema Pelletheizung natürlich immer. Wir schulen immer weiter, weil sich natürlich die Technik weiterentwickelt. Nicht, weil der Heizungsbauer nicht fähig ist, sondern weil wir ihnen unsere Alleinstellungsmerkmale, die Weiterentwicklung in der Technik gerne näher bringen möchten. Die seit Jahren Pelletheizung einbauen, die müssten es aufgrund der technischen Befähigung nicht zwingend machen. Was wir sehen ist aber, dass wir bei der Wärmepumpe gar nicht so wahnsinnig viel Nachfrage nach Schulung haben, weil uns da das Fachhandwerk sagt, na, Wärmepumpe weiß ich, wie das geht. Also da schulen wir im Bereich der, also wir haben ein breites Produktprogramm zum Thema Schulung, aber da bei der Wärmepumpe ist es so, dass sie sagen, ja, erklärt es mir, was bei eurer Wärmepumpe, was bei eurer Regelung anders ist als bei anderen Wärmepumpen, aber die Grundinstallation, das Verständnis, das ist das, was wir von unseren Partnern jetzt, da kann ich jetzt auch nur über unsere Partner reden, diese Frage der generellen Befähigung müsste man vielleicht eher halt dem BWP mal stellen, die ja den Gesamtüberblick haben. Das kann ich gar nicht beurteilen an der Stelle.
Das war es mit dem SHK-TV-Podcast in dieser Woche. Wie es weitergeht mit dem Interview mit Beate Schmidt-Menning, erfahrt ihr auf jeden Fall nächste Woche im Podcast. Wir teilen das Interview auf. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Pelletpreisen, mit der Qualität von den Pellets in Deutschland. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt einschalten nächste Woche im SHK-TV-Podcast. Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Roman Wilke.